Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo. Oh mein Gott, meine Eltern. Wir alle kennen diesen Ausruf so oder so ähnlich. Je nachdem, wie wir ihn betonen, kann er erschrecken, amüsiertes Erkennen, Überforderung oder auch Wut ausdrücken. Eltern können uns peinlich sein oder ganz furchtbar nerven. Wir können uns Sorgen um sie machen oder frustriert abwenden. Und alleine der Tonfall, in dem wir diesen Satz sprechen, hervorstoßen, seufzen oder ausrufen, erzählt uns und anderen von der Emotion, die uns gerade bestimmt. Nur eins macht dieses »Oh mein Gott, meine Eltern« in jeder Variante klar. Egal sind sie uns nicht, können sie uns nicht sein. Aus einem super einfachen Grund. Es sind eben unsere Eltern. Eltern prägen uns von Anfang an. Sie haben uns gezeugt, uns ihre Gene und ihre Epigenetik mitgegeben, uns mit ihrem Verhalten geformt und durch unser Leben begleitet. Das kann eine gute oder eine nicht so gute Nachricht sein, ob wir uns getragen, belastet oder verloren fühlen. Es liegt sicherlich auch an meiner Perspektive auf dieses Thema, als Coach und Leiter von Workshops zu Gefühlserbschaften und psychologischen Themen, dass mir häufig die nicht so erfreulichen Geschichten erzählt werden. Wir haben ja alle schon mal eine Freundschaft oder eine Beziehung beendet, aber alleine die Vorstellung, die Beziehung zu den Eltern abzubrechen, ist für die meisten von uns um so vieles emotionaler. Wir sind niemandem auf eine so besondere Weise verbunden wie unseren Eltern. Umso intensiver stelle ich mir die Frage, wie wir einen heilsamen Umgang mit ihnen entwickeln können, zumal wenn sie alt werden oder vielleicht sogar hinfällig. Was wir tun können, damit es ein wirklich schönes, liebevolles und unterstützendes Verhältnis wird, aber auch, wann wir erkennen müssen, dass das wohl nicht mehr gelingen wird. Wie wir dann mit dieser für viele belastenden Situation umgehen. Darum geht es in dieser 46. Folge von Gefühlserben. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Übrigens, das Jubiläum der 50. Folge kommt unaufhaltsam näher. Vielleicht habt ihr Ideen dazu, vielleicht Fragen, die ihr gerne beantwortet haben möchtet. Dann immer her damit. Und jetzt zu den Eltern. Gleich mal die Frage an dich, welches Gefühl steigt in dir auf, wenn du an sie denkst? Welche Gewohnheit, welches Ritual, welche Marotte kommt dir als erstes in den Sinn? Wie prägt dies dein Leben heute? Und wie geht es dir, wenn du dich am Esstisch deiner Herkunftsfamilie sitzen siehst und die Gefühle aufsteigen, die dich dann immer wieder einholen? Auch wenn wir längst erwachsen sind, eigene Entscheidungen treffen und unser Leben selbstständig gestalten, kann der Kontakt zu unseren Eltern unerwartet alte Seiten in uns zum Vorschein bringen. Viele Menschen erleben es. Kaum sitzen wir dort, wo wir als Kinder gesessen haben, fühlen wir uns wieder wie dieses Kind, das wir einst waren. Rollenmuster, die wir längst hinter uns gelassen glaubten, werden aktiviert, oft unbewusst. Dieser Flashback hat nichts mit Unreife zu tun, er ist Ausdruck tief verankerter Prägungen und meist auch einer Entwicklung miteinander, die einfach nicht stattgefunden hat. Die Eltern erleben uns ja zumeist nicht in unserem erwachsenen Leben. Wir kommen sie besuchen und für sie ist es, als wäre das Kind zu Besuch, das gerade noch zu Hause gewohnt hat. Früher haben wir Strategien entwickelt, um in der Familie zu bestehen, uns angepasst oder rebelliert, Nähe gesucht oder uns nach Möglichkeit zurückgezogen. Diese Muster sind erprobt und haben uns geholfen, Stabilität zu erlangen. Sie haben unsere Identität geprägt und sind im emotionalen Gedächtnis gespeichert. Als Erwachsenen gelingt es uns zumeist, neue Rollen einzunehmen, als KollegInnen, PartnerInnen oder selbst als Eltern. Doch im Kontakt mit den Menschen, die uns aufgezogen haben, passiert es nur zu leicht, dass wir in die alte Kinderrolle zurückrutschen. Wir reagieren empfindlich. Fühlen uns übersehen, geraten schnell in Konflikte und das nicht selten, ohne überhaupt zu verstehen, was da los ist. Ein geradezu klassisches Beispiel. Eine erwachsene Tochter, im Berufsleben souverän, fühlt sich beim Besuch ihrer Mutter plötzlich wieder kontrolliert und bevormundet. Da reicht ein Satz. Also diese Bluse, na ja. und die alten Verletzungen sind alle wieder da. Und jetzt? Den Ärger runterschlucken und mit Bauchschmerzen nach Hause fahren? Die Empörung zeigen und aussprechen und beim Blick ins Gesicht der Mutter sehen, wie die Jalousien runtergehen? Eine Grundsatzdebatte beginnen, wie man im Verhältnis zwischen Eltern und erwachsenen Kindern miteinander umgehen sollte? Hier schon mal ein erster Hinweis, den ich den TherapeutInnen Gabriele Frick-Behr und Udo Behr verdanke. Zeigen Sie Ihre Verletzung, sonst wird sich nie etwas ändern. Solche Situationen sind belastend und gerne eskalieren sie an Ostern, Weihnachten und Geburtstagen. Sie bieten aber auch eine Chance zur Reflexion. Wenn wir erkennen, dass da alte Muster in uns aktiv sind, können wir beginnen, neue Handlungsspielräume zu erschließen. Es hilft, sich bewusst zu machen, ich habe heute andere Möglichkeiten, meine Bedürfnisse auszudrücken, Grenzen zu setzen und auf Kritik zu reagieren. Fragen wie diese helfen dabei. Welche Rolle habe ich als Kind übernommen? Welche Erwartungen wurden an mich gestellt? Und wo reagiere ich heute noch wie ferngesteuert auf dieselbe Weise wie früher? Die bewusste Auseinandersetzung mit diesen Fragen kann helfen, uns im Kontakt mit den Eltern neue Formen der Begegnung zu ermöglichen. Wichtig ist dabei ein wohlwollender Blick auf uns selbst wie auf die Eltern. In aller Regel handeln sie nicht aus bösem Willen, sondern bleiben einfach ihrer vertrauten Rolle verhaftet. Oft werden wir uns dieser Gewohnheiten erst bewusst, wenn es uns ein Außenstehender spiegelt. Es ist wie mit einem alten Sessel. Wir haben uns so an ihn gewöhnt, dass wir gar nicht bemerken, wie unbequem er eigentlich ist. Und damit sind wir bei einer speziellen Form der Gefühlserbschaften angekommen, bei den sogenannten funktionalen Gewohnheiten. Das sind Dinge, die wir tun, weil sie früher mal Sinn gemacht haben. Damals, in unserer Kindheit oder Jugend. Es sind Verhaltensweisen, die wir entwickelt oder übernommen haben, um mit emotional schwierigen Situationen klarzukommen. Und heute machen wir das immer noch so, auch wenn es uns gar nicht mehr dient. Stell dir vor, du bist 5, deine Eltern streiten ständig, einer weint, der andere brüllt und knallt die Türen. Und du merkst, wenn du brav bist, ganz ruhig und zurückhaltend, dann beruhigt sich irgendwann die Stimmung. Also wirst du eine Meisterin, ein Meister der Anpassung und Konfliktvermeidung. Und heute? Sagst du in einem Team-Meeting, wenn es Streit gibt, Sätze wie, ach, ihr werdet schon eine gute Lösung finden. Oder du hast als Kind gelernt, wenn du Hilfe brauchst, kommt keiner. Also hast du früh beschlossen, was mir wichtig ist, mache ich selbst. Heute organisierst du Geburtstage, Umzüge, den Familienurlaub und das alles ganz allein. Während du innerlich leise weinst, weil dich niemand fragt, ob du Hilfe brauchst. Damals hast du dich vor Zurückweisung geschützt. Heute bist du permanent erschöpft und bestrafst andere mit stillen Vorwürfen, die sie an deinem Gesicht ablesen sollen. Ein drittes Szenario. Als Kind hast du gelernt, dass nur Katastrophen dir Aufmerksamkeit bringen. War alles in Ordnung, hat keiner geguckt, zugehört, sich interessiert oder gar gekümmert. Okay, das ist ein anstrengendes Muster, für dich selbst wie für andere, natürlich auch heute noch. Ich hoffe, ihr wisst es. Ich meine diese Beispiele weder vorwurfsvoll noch zynisch. Wir alle haben diese Special Effects mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt. Meine Erfahrung, ganz persönlich und aus meinem Job, wir können sie hinter uns lassen. Der ultimative Test, ob es uns wirklich gelungen ist, ist dann der Besuch bei den Eltern. Vielleicht sogar eine ganze Woche. Oder auch bei den Geschwistern. Eine neue Dringlichkeit, die alten Muster hinter uns zu lassen, empfinden viele, wenn sie selbst Eltern werden. Das bedeutet ja nicht nur, Verantwortung für ein Kind zu bekommen, es verändert auch grundlegend das Verständnis der eigenen Kindheit. Wir betrachten diese eigene Kindheit aus einer neuen Perspektive, nicht mehr nur aus der Sicht des Kindes, das wir waren, sondern aus der des Erwachsenen, der nun ähnliche Herausforderungen bewältigt. Das kann versöhnlich wirken. Fehler unserer Eltern erscheinen menschlicher, nachvollziehbarer. Es kann aber auch alte Wunden wieder aufreißen, etwa wenn wir spüren, dass wir uns als Mutter oder Vater vollkommen anders verhalten wollen, als wir selbst behandelt wurden. Ein Beispiel. Jemand, der als Kind den Vater als distanziert erlebt hat, beginnt nun zu begreifen, dass dieser Mann unter großem beruflichen Druck stand oder nie gelernt hatte, seine Gefühle zu zeigen. weil er selbst die Tendenz spürt, sich nach einem anstrengenden Tag erst einmal zurückzuziehen, bevor er sich der Familie widmen kann. Oder eine Mutter, die in der eigenen Kindheit oft überfürsorglich erschien, wirkt nun, aus der Perspektive der jungen Mutter, nicht mehr einengend, sondern schützend. Gleichzeitig können eigene Erziehungserfahrungen auch als Negativbeispiel dienen. Eine Mutter, die als Kind nie getröstet wurde, nimmt sich nun bewusst vor, ihre Kinder emotional besser zu begleiten. Oder ein Vater, der unter übermäßiger Strenge gelitten hat, entscheidet sich für einen liebevolleren Umgang. In solchen Momenten merken wir, Elternschaft ist auch ein Ort der Korrektur. Elternsein macht die eigene Geschichte sichtbar, mit all ihren Brüchen, Prägungen und Lernwegen. Tatsächlich erleben wir im Kontakt mit unseren Kindern genau jene Gefühle, die wir selbst in dem Alter gefühlt haben, in dem sie nun sind. In diesem Spannungsfeld aus Nähe und Abgrenzung, Verständnis und Selbstschutz liegt eine große Chance, die Beziehung zu den eigenen Eltern nicht nur neu zu bewerten, sondern auch neu zu gestalten. Und wieder geht es um funktionale Gewohnheiten. Kinder auf ihrem Weg in die Welt zu begleiten, das wird ja üblicherweise Erziehung genannt, ist oft weniger bewusstes Handeln als eine Fortsetzung von erlernten Mustern. Wir greifen auf Programme zurück, die wir als Kinder verinnerlicht haben. Und dies sind typische Beispiele. Gefühle unterdrücken. Wer früher immer wieder gehört hat, jetzt reiß dich mal zusammen, erlebt oft Schwierigkeiten, die Emotionen des eigenen Kindes zuzulassen. Das Kind wird beruhigt statt begleitet, Traurigkeit wird weggelächelt, sofort weggetröstet oder ignoriert, weil nie gelernt wurde, dass Emotionen Raum haben dürfen. Kontrolle statt Vertrauen. Eltern, die als Kinder wenig Halt erlebt haben, neigen dazu, übermäßig zu kontrollieren. Sie regeln und planen alles, lassen kaum Selbstständigkeit zu, aus Angst, das Kind könnte scheitern. Doch Kontrolle verhindert Entwicklung. Sie nimmt dem Kind die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu machen. Überanpassung weitergeben. Wer als Kind durch Bravsein und Rücksicht überlebt hat, erwartet oft, wiederum bewusst oder unbewusst, dass auch das eigene Kind sich anpasst. Wildheit, Trotz, laute Bedürfnisse verunsichern solche Eltern. Schnell entsteht der Impuls, jetzt benimm dich doch mal. Dabei geht es gar nicht um das Kind, sondern um die eigene alte Unsicherheit. Leistung statt Beziehung. In vielen Familien wurde und wird Liebe an Leistung geknüpft. Eltern, die nur Lob für Erfolge erhielten, fördern ihre Kinder oft nach dem gleichen Prinzip. Gute Noten, gutes Verhalten, wenig Raum für Fehler. Bindung wird an Bedingungen geknüpft. Und der Selbstwert des Kindes entwickelt sich nicht aus echtem Erleben, sondern aus dem Funktionieren. Was hilft gegen all dies? Selbstreflexion. Fragen wir uns, warum reagiere ich so und wie ginge es anders? Das schafft die Basis für Veränderung. Wir können freilich auch unsere Kinder fragen. Naja, und das habe ich dann gemacht. Mein Sohn Lukas gefragt, welche Situationen ihm einfallen bei diesem Satz, oh mein Gott, mein Vater. Ihm fiel sofort etwas ein. Meine früher ausgeprägte Neigung zu Predigten. Also das Fehlverhalten meines Sohnes in gewählten Worten als solches zu kennzeichnen, den moralischen, psychologischen und sonst wie Zusammenhang auf der Metaebene erläutern und dann, wenn ich in das bockige Gesicht eines pubertierenden Jungen blickte, diesen Gesichtsausdruck als unangemessen zu kennzeichnen. Okay, ihr wisst, was ich meine. Ich habe Luki kolossal genervt mit den Ausführungen, die sich in Kurzfassung vielleicht einfach so angehört hätten. Finde ich nicht gut, was du gemacht hast, lass es, dann kommen wir hier besser miteinander klar. Verstanden? Heute würde ich sowieso mehr fragen, was da los war, und dann erst mal zuhören, anstatt ihm meine Vorstellung ausführlichst zu erläutern. Aber dass wir über dieses Thema vor einer Woche gut gelaunt plaudern konnten, sehe ich als Indiz, dass meine Predigten wenigstens keine traumatische Qualität hatten. Übrigens, das Predigen meiner Eltern 30 Jahre zuvor hat mich genauso genervt. So viel zur Hartnäckigkeit von funktionalen Gewohnheiten. Aber jetzt möchte ich zu einem Punkt kommen, der nicht so viel Humor verträgt, sondern stattdessen viel Leid auslöst. das Verhältnis zu Eltern, die pflegebedürftig sind. Viele dieser Eltern haben als Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt. Diese Erfahrungen, Bombenangriffe, Flucht, Hunger, Gewalt oder Verlust von Angehörigen, wurden oft jahrzehntelang verdrängt. Doch im Alter, besonders im Zustand von Hilfsbedürftigkeit, kommen diese Erinnerungen hoch und können das Leben der Betroffenen wie auch ihrer Angehörigen massiv beeinflussen. Ein zentrales Problem ist das Wiederaufleben unverarbeiteter Traumata. Weil kognitive Fähigkeiten oft eingeschränkt sind, Demenz oder die Erfahrung von Abhängigkeit im Pflegealltag sie beeinträchtigen, verlieren ältere Menschen ihre emotionalen Schutzmechanismen. Die traumatischen Erinnerungen, lange verschlossen, drängen ins Bewusstsein zurück. Dies kann sich in Ängsten, Rückzug, Aggressivität, Schlafstörungen oder auch Flashbacks zeigen. Ebenso in einem starken Bedürfnis nach Kontrolle. Wer im Krieg und in der Nachkriegszeit sein Überleben nur mit Hilfe von Selbstbeherrschung sichern konnte, empfindet die Abhängigkeit von Pflegekräften oft als entwürdigend oder sogar bedrohlich. Dies kann zu Widerstand gegen dringend nötige Hilfe führen, etwa bei der Körperpflege. Und das gipfelt nicht selten in einem Satz wie diesem, im Befehlston zumeist an die Tochter gerichtet: Du musst mich pflegen, andere Leute kommen mir nicht ins Haus. Leidvolle Geschichten wie diese sind mir oft erzählt worden. Was in diesen Erzählungen immer wieder deutlich wird, ist das lähmende Gefühl von Ohnmacht der Kinder. Sie fühlen sich oft machtlos gegenüber dem Leid der Eltern, aber auch machtlos im Umgang mit dem eigenen Schmerz. Sie sind hin und her gerissen zwischen ihrem Mitgefühl für die Eltern, dem Leid, das diese in der Kriegszeit erfahren mussten, und der Fassungslosigkeit darüber, was ihnen selbst von den Eltern angetan wurde. Über die Gefühlskälte und Abwertung in der eigenen Kindheit, nicht selten auch die Gewalt. Angesichts hinfälliger Eltern bekommt dieses drängende Erleben eine neue Dimension. Das Spannungsfeld zwischen ihrer Hilfsbedürftigkeit und der Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Kinder, vor allem die weiblichen, in Dienst nehmen, lässt jene Ohnmacht wieder aufleben, die schon die Kindheit bestimmt hatte. Diese frühe Prägung von Hilflosigkeit und Überforderung wirkt im Erwachsenenalter wie ein inneres Echo fort. Und was den Kindern heute auch noch verwehrt wird, eine Anerkenntnis der eigenen Bedürfnisse, zumeist sogar ein schlichtes Danke fürs hingebungsvolle Kümmern. Wie können wir dem entkommen? Indem wir zwischen Verantwortung und Schuld unterscheiden. Viele Eltern vermitteln ein Gefühl der Schuld. Du verdankst uns dein Leben, wir haben für dich gesorgt, also musst du jetzt für uns da sein. Aber Verantwortung ist nicht gleich Schuld. Verantwortung bedeutet, ich kann entscheiden, in welchem Maß und auf welche Weise ich helfen will, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wir können uns fragen, was kann ich geben, ohne mich selbst zu verlieren? Indem wir emotionale Grenzen setzen, auch innerlich. Innere Freiheit beginnt mit der Erlaubnis, dass wir nicht alles erfüllen müssen, was die Eltern erwarten. Wir dürfen sie lieben und dennoch Nein sagen. Grenzen zu setzen bedeutet nicht, ich liebe euch nicht, sondern ich liebe auch mich. Indem wir alte Rollenmuster verabschieden. Oft haben wir als Kinder bestimmte Rollen übernommen, indem wir Fürsorge gaben und Verantwortung für das emotionale Befinden der Eltern trugen und tun das als Erwachsene immer noch. Diese Rollen können wir überprüfen, loslassen und neu wählen, wie wir nun in Beziehung treten wollen. Wir können uns fragen, welche Rolle habe ich früher in der Familie eingenommen und ist sie heute noch gesund für mich? Indem wir die Bedürfnisse der Eltern akzeptieren, aber auch die eigenen. Eltern alt werden zu sehen ist schwer. Aber auch wir haben nur dieses eine Leben. Es geht nicht darum, ihre Bedürfnisse zu ignorieren, sondern einen Weg zu finden, wie beide gesehen werden, sie und wir. Vielleicht hilft ein Gespräch, in dem wir unsere Liebe ausdrücken, aber auch unsere Grenzen benennen. Indem wir schließlich uns die innere Erlaubnis zur Freiheit geben. Das ist vielleicht das Wichtigste. Wir können uns erlauben, unser eigenes Leben zu leben. Manchmal hilft es, sich zu sagen, ich darf für mich sorgen. Ich darf mein Leben nach meinen Werten gestalten. Ich kann mit meinen Eltern verbunden sein, auch ohne mich aufzuopfern. Das war die 46. Folge von Gefühlserben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, es hilft mir wirklich sehr, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr ihn hört, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Ein Hinweis für die Coaches und TherapeutInnen unter euch: Ich biete im Herbst eine insgesamt 3-tägige Fortbildung an. Sie gilt der Arbeit mit dem Gefühlserbe in Coaching, Therapie und Beratung. Wenn ihr mögt, schaut mal auf meine Website svenrode.com. Es gibt eine Reihe neuer Termine für Workshops. Die Links wie immer in den Shownotes. Auch der zur Fortbildung für die Arbeit mit dem Gefühlserbe. Und wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält er euch auf dem Laufenden über aktuelle Themen und Workshop-Termine. In der nächsten Folge geht es um Narzissmus und Echoismus. Den ersten Begriff kennen wir alle, der zweite ist weitgehend unbekannt. Das Phänomen, das er beschreibt, ist dagegen sehr vertraut. Wir begegnen ihm nicht zuletzt im Umfeld von NarzisstInnen, die genau dieses Verhalten einfordern, das EchoistInnen charakterisiert. Sich aufopfern, sich zurückhalten, nicht für die eigenen Bedürfnisse einstehen. Welche Dynamik zwischen beiden entsteht, zwischen Narziss und Echo, und wie sie sich aufbrechen lässt, darum geht es in der 47. Folge von Gefühlserben. Und es wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rode, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.